Es ist schön, euch heute Morgen zu sehen. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo in die Gemeinde komme, aus mehreren Gründen. Aber zwei Gründe stehen immer im Vordergrund. Einmal freue ich mich, Menschen zu begegnen, die auch Jesus nachfolgen. Und das ist so ganz verschieden, so jeder seiner, wie es ihm gegeben ist. Und trotzdem merken wir, wer uns zieht dasselbe an, uns zieht Jesus an. So ist uns dasselbe wichtig. Und das Zweite, ich mag so gerne über Gottes Wort reden, deswegen hat mich Gott wahrscheinlich dann auch davon hingestellt manchmal, weil das einfach, also je länger ich unterwegs bin, umso mehr denke ich mir, dass die Zeit reicht gar nicht, über all die schönen Dinge zu entdecken, die da stehen und die weiter zu erzählen und mit dem anderen so die Schätze zu erzählen. Ich habe früher mal Jungscharbeit gemacht, dann haben wir einmal so ein Camp gemacht, das hieß Goldgräber. Und ich habe gedacht, wie machen wir das denn? Ein richtiges Gold, das war ein bisschen knapp. Wir konnten auch die Mütter nicht überreden, ihren Schmuck herzugeben. Das war also nicht drin. Aber es gab dann so ein Goldgranulat, was man irgendwie für Deko nimmt. Und das haben wir dann in so einen Sandhaufen da reingeschickt. Ein Kilo Goldgranulat in so einen Sandhaufen. Und dann war an dem Nachmittag, durften sie dann da graben und die Kinder waren voll im Spiel. Und wir dachten, das ist gelungen. Und am nächsten Morgen stehe ich so wieder aus dem Zelt auf und gucke, was ist da denn los, was ist da für ein Auflauf von Kindern. Dann waren die Kinder lange vor dem Wecken raus in den Haufen, die wollten das restliche Gold haben. Die waren so begeistert, das Gold müssen wir haben. Die haben den Sandhaufen von oben nach unten gesiebt und das war so richtig Begeisterung. Und so geht es, ich denke, manchmal uns auch, wenn wir so merken, wow, was wir da so alles finden in Gottes Wort. Schüffeln manchmal, bis wir so. Wie so, kennt ihr die Goldgräber, so in den alten Krimis, die dann oder Western, die dann so ein bisschen Gold waschen. Und da kommt natürlich eine Menge Sand mit und dann entdeckst du wieder, wow, hier ist ja was Gewaltiges. Und das begeistert mich immer wieder. Und heute Morgen habe ich einen Text mitgebracht, den ihr alle gut kennt. Oder die meisten gut kennen. Ich glaube nicht, dass, kann mir nicht vorstellen, dass ihr alle nicht kennt. Aus dem Propheten Jesaja, die Berufungsgeschichte. Ich lese uns mal ein paar Verse vor. Jesaja 6. Verse 1 bis 9, den Anfang. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thronen, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße. Mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Helligkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte mit meinem Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk. Soweit. Nun, das sind wenige Verse, aber ein großer Text, den kriegen wir, glaube ich, heute Morgen nicht so ganz auseinander, dann wird es zu spät für die meisten von uns. Aber er fängt mit so einer eigenartigen Formulierung an, die genau in unsere Zeit passt. Kann man nicht gleich entdecken, das gebe ich zu, aber heißt es im Todesjahr des Königs Usia. Da spielt das Ganze. Es ist interessant, dass da so genau angegeben, wann genau diese Geschichte passiert. Todesjahr des Königs Usia. Nun wisst ihr, als der König Usia starb, da war es ungefähr so turbulent wie jetzt. Wir finden das im zweiten Chronikerbuch, in Kapitel 26 beschrieben. Usia regierte 52 Jahre. Könnt ihr euch das vorstellen? Also alle, die ja so jetzt unterwegs sind, die wussten, die kannten nur einen, der regiert fast alle, oder? Nur ein paar ganz wenige von den bisschen Betagteren, die wussten, aber davor war auch noch einer. Aber eigentlich wollte man ja doch eine gewisse Stabilität. Oder man wusste, was man hat. Das war scheinbar unverrückbar und man gewöhnt sich ja auch dran, oder? An die Dinge, die so laufen, wie sie laufen. Und irgendwann glaubt man auch, sie müssen so sein, weil es ja schon immer so war. Und 52 Jahre ist ja noch eine gewaltige Zeit, oder? Und 52 Jahre, das ist ja... Und das ist doch spannend. Und dann, was wir so näher von ihm lesen, dass er war ein unwahrscheinlich erfolgreicher König. Im Chronikerbuch lesen wir, er hat die Städte wieder befestigt, er hat Land zurückerobert, die Wirtschaft hat geboomt, das Militär ist groß geworden, sein Ruhm war so groß, dass es bis nach Ägypten ging, das was ja wirklich eine Macht war, die haben auf die ganzen kleinen Völker nicht so genau gedacht, die dachten, ja, wer ist das schon, das sind die da hinten, dass sie wachen. Na, aber Usia war überaus erfolgreich und dann heißt es, er war treu dem Herrn und Gott gab ihm wirklich erstaunlich viel Segen. Da heißt es in dem einen Vers, und sein Name ging bis in die Ferne, denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig wurde. Das war also wirklich eine Zeit des Aufbruchs, eine Zeit der Entwicklung, eine Zeit des Wohlstands. Da heißt es, die Leute wurden reicher, das Leben wurde schöner. Und alle hatten sich eigentlich daran gewöhnt, und das ist doch so, mal mehr und weniger, aber wenn es vorwärts geht, dann geht es bergauf. Kommt uns ein bisschen bekannt vor, oder? Und eine gewisse Stabilität, die wir doch in Österreich haben. Und wir sind ja froh, wir sind ja dankbar darüber. Wir sind ja dankbar über die lange Zeit des Friedens, auch über den Wohlstand, den wir haben. Auch eine gewisse politische Stabilität, wo wir wissen, woran wir sind. Nicht alles gefällt uns. Das liegt im Wesen des Menschen, dass er immer irgendwas hat, was er meint, das müsste himmlischer zugehen. Aber ansonsten war nicht so schlecht. Und dann geht es mit Usia ganz eigenartig weiter. Da heißt es, als er mächtig geworden war, das ist im 2. Chroniker 26, 16, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn. Das war gar kein Beschluss. Er war auch nicht ungläubig geworden. Man könnte auch nicht sagen, dass er nicht mehr fromm war. Das kann man alles nicht sagen. Aber weil ihm alles gelang, nahm er die Dinge einfach in die Hand, die nicht seins war. Gegen den Tempel versuchte er da selber Opfer zu bringen und so ein paar Sachen zu machen, die er nicht durfte. Und wenn wir weiterlesen in der Geschichte des Volkes, merken wir, es war nicht nur der König. Das ist ja schön, wenn es die Regierung war, dann weiß man wenigstens, wer es war. Gibt ja nicht umsonst diesen schönen Spruch. Jeder, alles was schief geht, hat seinen Schuldigen, ne? Der Erfolg hat viele Väter. Also wenn was gelang, waren wir alle dabei. Wenn es schief ging, muss man sagen, wer war es, wer tritt zurück, wer wird bestraft. Aber wir lesen dann eben hier, dass es eben nicht bloß der König war, sondern das ganze Volk war in so eine Haltung hineingekommen, dass sie, ja, so, weil sie es nicht mehr brauchten, oder empfanden zumindest, dass sie es nicht mehr brauchten, lesen wir im Propheten Jesaja doch eine Menge wilde Geschichten. Ein bisschen Götzendienst hatte sich wieder eingeführt. Natürlich hat sie von Gott nicht losgelassen, aber sie hatten trotzdem noch so ein bisschen hier noch was dazu und da noch. Und sie haben angefangen, die Arme beiseite zu drücken, dass das nervte die. Und es war eine Zeit von so ein Stückchen moralischen Verfall. Immer noch ziemlich fromm, aber eigentlich nicht mehr auf Gottes Seite. Und jetzt, wir wissen nicht, was hier vor oder nachdem er gestorben war, ist es das Todesjahr. Es war klar, jetzt passiert Veränderung. Ich meine, das ist verunsichert, oder? Nach 52 Jahren kommt was Neues und keiner weiß, was kommt. Wenn sich alle Jahre was schnell ändert, dann sind wir dran gewöhnt an Veränderungen. Aber wenn das so lange bleibt, ob wir wollen oder nicht, wir klammern uns ein Stück an das Gewohnte. Das ist menschlich. Und ich glaube, dass viele auch gar nicht mitgekriegt haben, dass es bergab ging. Weil es so ist wie mit dem Frosch im Wasser, oder? Wenn man das langsam erwärmt, dann merkt er das gar nicht, bis er nicht gar ist. Man gewöhnt sich an viele Dinge. Also gar nicht, dass man beschließt, ab morgen will ich das nicht mehr, sondern ich glaube, das Wissen kennen viele von uns, oder? Dass man auf einmal merkt, man wird so ein bisschen lau. Ein Thema, was ja in der Bibel öfters behandelt wird. Und ein Freund von mir sagt immer, lau wird man von alleine. Nimm mal eine Tasse Kaffee, ne? Ist keine mitgebracht und stell die hier hin. Ich muss nichts machen. Die wird von alleine. Also solange ich, wenn keine Energie zugeführt wird, wird sie von alleine lauwarm. Immer noch Kaffee. Immer noch der gute alte Kaffee. Aber immer gut. Hat Oma schon gesagt, die Sorte muss es sein und keine andere. Aber ohne Energie wird es langsam weniger. Und jetzt war Jesaja genau in dieser Situation und ich weiß ja nicht, wie wir reagieren auf Veränderungen. Aber es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, wenn sich was ändert, will ja jeder möglichst wissen, was es ist, oder nicht? Wenn wir heute so gucken an Nachrichten und an Meinungen auch in den Gemeinden, überall, jeder, also es gibt so verschiedene Lager und jeder weiß, was kommt. Also bei den einen, die wissen, das geht endlich vorwärts und bei den anderen ist das der Untergang. Und also jeder hat so seine Perspektive, du hast uns heute Morgen so kurz schon angedeutet. Und jeder möchte eigentlich gerne alle Informationen wissen. Und wo treffen wir Jesaja? Das ist interessant, oder? Eigentlich hätte er doch ja zwei Möglichkeiten gehabt, um zu wissen, wie es weitergeht. Entweder du hältst dich in der Nähe der Regierenden auf, also irgendwo in der Nähe des Königspalastes, um schon mal ein Gerücht zu hören, welcher Sohn wird, wie geht's weiter. Oder du gehst ins Kaffeehaus. Das war auch eine beliebte Geschichte im Orient, du gehst ins Kaffeehaus, das ist sowas wie heute Internet oder so. Da kannst du also auch alle Meinungen hören. Also die mussten nicht googeln, die haben sich einfach zusammengesetzt mit einem schönen Mokka und haben voneinander gehört, welches, was, wer, wo gehört hat. Und jeder hat es weitererzählt und hat sich so seine Meinung gebildet. Und doch gar nicht verkehrt, aber eigenartigerweise finden wir Jesaja da nicht. Die zweite Gefahr, die ich manchmal erlebe, zumindest so bei meinen Jahrgängen und aufwärts, ihr seid da noch ein bisschen ausgenommen, das ist das Glück der Jüngeren, aber ab einem gewissen Alter ist die Gefahr zu sagen, aber früher war es besser. Und die hatten ja sogar nicht mal Unrecht, oder? Am Anfang, als der regierte, also die ganz Alten wussten noch, da war der richtig, da war 16 war der König geworden, der Usia, das war eine tolle Geschichte damals. Der hat was bewegt. Und dann lesen wir im Predigerbuch, sage nicht, früher war alles besser. Das ist kein, denn du redest nicht mit Weisheit. Aber wenn es so ist, aber wir haben heute Morgen mindestens zweimal gesungen, dass nicht bloß Usia regiert oder wer auch immer gerade, wer gerade das Sagen hat und manche vermuten ja hinter dem noch irgendwem und noch irgendwen. Wir haben gesungen, der Herr regiert. Am Ende ist immer noch über alle dem Gott oben drüber. Und wenn wir sagen, es war früher alles besser, dann sind wir in Gefahr, so sagt das Predigerbuch, zu vergessen oder aus dem Blick zu verlieren, dass Gott immer noch derselbe ist. Und die Dinge, die Gott gestern getan hat und vorgestern und vorvergestern und manche Dinge sind auch ein bisschen verklärt in unserer Erinnerung, das ist ja ganz normal, die kann er jeden Tag wieder tun, aber auch vielleicht auf die Weise, wie es heute getan werden muss. Hat Gott sich geändert? War die Menschheit früher wirklich so viel besser, dass Gott so viel tun konnte? Also wenn die Menschheit früher so viel besser war, dann frage ich mich, warum Jesus vor 2000 Jahren ins Kreuz gegangen ist. Denn wenn die alle so gut waren, wäre das gar nicht notwendig gewesen, oder? Also müsste es jetzt machen, aber doch für die Guten von damals nicht. Sondern wir entdecken eigentlich, der Mensch bleibt so ziemlich ähnlich. Der Bekleidungsstil ändert sich. Alles, was man so macht und was so das Leben in äußeren Dingen, aber vom Herzen her ändert sich nicht viel. Da irren wir uns, es gibt nur eine andere Sprache, das auszudrücken, aber eigentlich ändert sich nichts. Also das Schwelgen in Vergangenheit und sich der Zukunft zu verwehren, kann auch nicht die Lösung sein. Und die dritte Möglichkeit, die ist auch recht beliebt, man kümmert sich einfach nicht mehr drum. Man sagt, komm, wir ziehen uns zurück, wir haben ja Familie, wir haben ja Gemeinde, und wenn die Gemeinde nicht mehr so funktioniert, wie wir meinten, dass sie funktionieren muss, dann beten wir eben bloß noch zu Hause. Dann bete ich mit meiner Frau, und wir beide, wären wir uns schon einig, draußen ist es böse, drinnen ist es gut. Oder haben wir, also besser kann es jetzt gar nicht gehen, als zu sagen, Mensch, wir sind die Guten. Ne? Und wenn die anderen gut wären, wären sie bei uns. Aber ganz so einfach ist es nicht, dieser Rückzug funktioniert nicht. Und Jesaja macht etwas Außergewöhnliches, er ist im Tempel. Im Tempel erfährst du eigentlich nicht so viel von dem, was da läuft. Da war nicht so viel zu holen, aber er steht vor Gott. Ich habe mich gefragt, ob wir nicht manchmal in Gefahr sind, das Vorrecht, vor Gott zu stehen, hier ein bisschen gering schätzen. Ein bisschen aus den Augen verlieren, weil es so viel zu tun gibt und weil es so viel gibt, was wir hören, was wir alles verarbeiten müssen. Und wir können uns ja auch nicht allen verschließen, das ist ja richtig, aber vor Gott stehen, das finden wir in der Bibel, ist ein Vorrecht. Wer darf denn schon vor Gott stehen? Und nicht auf Strafe hoffen, sondern auf Gnade. Aber es scheint schon immer ein Problem zu sein, dass man das manchmal ein bisschen nachlässt. Denn schon im Hebräerbrief heißt es, lasst uns nun hinzutreten. Also eine Aufforderung. Denn wenn sie es schon gemacht hätten, da sagst du ja nicht nur, da hätte gestanden, wir, die wir nun alle da hinzugetreten sind, Halleluja, oder? Aber da steht, lasst uns nicht müde werden, lasst uns hinzutreten, jetzt. Und zur rechten Zeit, also zu Gottes Zeit, werden wir eine Antwort bekommen. Und Jesaja ist hier im Tempel und es passiert was, mit was er gar nicht gerechnet hatte. Auf einmal ist die Gegenwart Gottes spürbarer als sonst. Das ist ja Gottes Haus. Und Gottes Geist war ja im Alten Testament bei den Einweihungen durchaus immer präsent. Das war ja gar nicht die Frage. Aber auf einmal heißt es, die Herrlichkeit Gottes erfüllt diesen Tempel. Gott ist da. Ein bisschen eigenartig dieser Text. Er sieht Gott und sieht ihn zugleich auch nicht. Ich finde es schön, der Tempel, der das Haus Gottes war in Jerusalem, aber was war denn drin im Tempel? Ich finde das Bild so schön, was da gezeichnet wird. Der Saum des Mantels. Also ich weiß nicht, wie viel Saum hier ist, also hier sind es, schätze mal, 2 Zentimeter, oder? Also Gott war viel zu groß, als dass er da eben so in den Tempel hineinpasst, so wie es auch in Gottes Wort heißt. Gott ist viel zu groß, als dass ihn die Häuser irgendwie fassen könnten. Also selbst die Erde ist zu klein, um Gott zu fassen. Dass man da irgendwo hinstellt und sagt, so ist er und nicht anders. Genauso. Aber auf einmal ist Gottes Gegenwart da. Vor Jahren las ich einen schönen Satz, den habe ich wieder vergessen. Der hieß, wenn du den Hirten suchst, musst du zu den Schafen gehen. Oder? Manchmal suchen wir sehr, sehr für uns und nur für uns, unsere eigene Offenbarung, unsere eigene Gegenwart. Aber wenn du den Hirten suchst, geh zu den Schafen. Das Bild, was im Neuen Testament immer wieder bezeichnet wird, dass Jesus als der Hirte zu den Schafen geht, bei den Schafen ist. Ja, die gucken manchmal ein bisschen belämmert aus der Wäsche. Und die kriegen sich öfters mal in die Wolle. Das haben Schafe so an sich. Aber der Hirte ist da. Und Jesaja steht hier vor Gott. Und ich habe so gedacht, wäre das nicht eine spannende Perspektive, bewusst sich aus manchen Dingen unserer Tage rauszunehmen und zu sagen, ich möchte vor Gott stehen. Mal alleine, mal mit der Gemeinde, Gebetsstunde, wir möchten vor Gott stehen, auch wenn wir jetzt nicht sagen, es gibt eine Lösung an der Stelle. Hier steht nicht, Jesaja ging in den Tempel, um das Ganze aufzulösen, um jetzt zu sagen, ich wäre mal Prophet, dann sage ich dem auch, wo es lang geht. Also das war nicht so ein merkwürdiges Selbstbewusstsein, was sagt hier, ich bin jetzt der Mann, der alles kann. Ne? Oder die Frau, die es richtet. Ne? Aber er steht vor Gott, um von dort Orientierung zu finden. um dort sein Herz zur Ruhe zu bringen. Wenn ich vor Gott bin, kann mein Herz zur Ruhe kommen. Nicht, weil das alles unwichtig ist, das stimmt ja nicht. Ich muss ja morgen wieder zur Arbeit, also so unwichtig ist das gar nicht. Und meine Rechnung am Monatsende sollte ich auch bezahlen. Und wenn der Doktor mir irgendwas gesagt hat, was mir nicht gefällt, kann ich das ja nicht einfach wegstecken. So geht es ja auch nicht, das ist ja Illusion. Denn selbst wenn ich es machen würde, dann gehe ich hier raus und bin ich wieder da, wo ich sonst bin. Das bringt nichts. Aber dieses vor Gott stehen und dass mein Blick wieder ausgerichtet wird auf die Mitte. Nicht Hosea ist, der das letzte Wort hat. Auch nicht sein Nachfolger, mag er gut oder schlecht sein. Auch nicht, was die Leute draus machen. Auch nicht der religiöse Zustand oder der geistliche Zustand der Gemeinde spielt das letzte Wort, sondern der entscheidende, meine Hilfe, kommt von den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist immer noch größer. Immer noch größer als alles Geschaffene. Deswegen steht der Psalmist da und guckt sich so die Alpen waren es nicht, aber guckt sich so die Berge an und sagt, ja, woher kommt nun meine Hilfe? Und sagt, ja, von dem, der das gemacht hat, der das hingekriegt hat, der da mal den Dachstein so schön aufgeschichtet hat, was es so noch alles daneben gibt. Von dem kommt meine Hilfe. Da ahnt man so ein bisschen was von der Größe. Dass wir manchmal noch aus den Augen verlieren, dass, wie groß Gott ist. Und Jesaja steht also hier vor Gott. Und auf einmal sieht er diese Seraphim, wo er sagt, das ist ja schon sehr eigenartig. Kann man sich schlecht vorstellen, oder? Sechs Flügel. Eigenartige Wesen, passt nicht zu unserem kleinen Gipsengelchen, oder die man da so sich in die Ecke stellt, in der Hoffnung, dass sie irgendwas bewirken. Vielleicht trifft man damit jemanden im besten Falle, aber hier ist also eine Helligkeit beschrieben. Und was erstaunlich ist, dass selbst diese Himmelswesen von der Heiligkeit Gottes so beeindruckt sind, dass zwei Flügel vor ihrem Gesicht sind. Die sagen, Gott ist so groß, obwohl wir die Thronengel sind, eigentlich gehören, passen wir nicht dazu. Und zwei auf die Füße, das alles ihr Tun bedecken sie, weil sie, das ist ein schönes Symbol, oder weil wir eigentlich auch selber, wir auch bekennen müssen, alles, was wir für Jesus tun, ja, so eine reine Motivation hat es nicht, oder? Manchmal Ziele möchten wir erleben, manchmal möchten wir was Schönes erleben, oder? Also wenn ich im Lobpreis bin, kann ich nichts, jetzt erzähle ich was, aber ich bin nicht so fromm, wie manche Leute glauben. Manchmal suche ich auch einfach das schöne Gefühl und nicht nur Gott. Das mischt sich manchmal, oder? Wenn die Musik schön ist und alle anderen beten mit, und das tut gut, oder? Und da geht es, wenn ich ehrlich bin, um Gott und um mich. Also das ist so, ich kann das nicht so ganz trennen. Je länger ich mich so kennenlerne, glaube ich, dass es wahrscheinlich gar nicht anders geht unter Menschen. Also man lernt sich im Laufe der Zeit auch kennen. Und die anderen beiden Flügel zum Dienst. Und dann stehen sie vor Gott und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Gott, der Herrscher, der die Macht hat. Interessant, dass Gott sich genau hier auf diese Art und Weise offenbart als der Mächtige, der dem alle Macht gegeben ist, der die himmlischen Heerscharen für sich hat, der dem alles untertan ist, als solcher offenbart er sich hier, gar nicht als Schöpfer, sondern als der Mächtige. Und ich finde dieses so herrlich, dass Gott sich genau so offenbart, wie sie ihn gerade brauchen, oder? In der Zeit von Unsicherheit brauche ich einen, der stabil ist. In der Zeit von Verführung brauche ich einen, der mir Klarheit gibt. In der Zeit, wo ich das Gefühl habe, hier könnte alles durcheinander geraten, brauche ich einen, der das letzte Wort hat. Und das ist Gott. Bei allem Durcheinander am Ende hat er das letzte Wort. Vor einer Weile war ich am Meer vor ein paar Wochen. Und von einem Tag auf den anderen kamen auf einmal Wellen. Und da, wo wir baden waren, kamen auf einmal Wellen, die waren so fast 2 Meter. Und knallten so bis so 10 Meter hoch an den Felsen. Und dann stand ich da, dachte, was für eine Gewalt und was für eine Schönheit. Ich guckte mir so eine Weile an, das Licht spiegelt sich so schön türkis, macht ja Spaß, oder das so zu sehen, im Baden gehen war nicht, war nicht ratsam, man kam zwar rein, aber nie wieder raus. Und dann fiel mir ein, aber Jesus war der, der einfach mal den Wind oder die Wellen bedrohte, einfach auf der Stopp. Ich dachte, irre, oder? Was für ein irres Erlebnis, da denkst du, da gibt's nichts, da flog alles weg, der Strand, der schwamm schon im Meer. Alles, was Leute da liegen gelassen hat, noch am Bade so liegen oder so, so am Strand liegen, ein paar waren auch schon so unterwegs, irgendwo anders hin. Aber Gott ist größer. Wir wissen niemanden. Die Jünger konnten nicht sagen, Herr, kannst du mal sagen, stopp. Wir hätten da eine Idee, du könntest doch jetzt mal so machen. Sondern, aber er kann. Und hier steht dieser Engel, heilig, heilig, heilig. Und das ganze Haus ist bewegt. Das heißt, die Pfosten wackeln, das ist interessant schon, oder? Ich meine, der Tempel stand schon eine ganze Weile. Das ganze Haus war bewegt, weil wenn Gott da ist, dann wird alles erschüttert. Und eigentlich, wenn ich die Geschichte geschrieben hätte, wäre Jesaja jetzt belohnt worden. Das wäre so mein Gedanke gewesen. Guck mal, die anderen, die sind alle irgendwo und Jesaja ist im Tempel, dem muss es doch gut gehen, oder? Der muss doch was Besonderes, Schönes erleben, der muss doch mit einer, ja, irgendwie muss er doch eine Belohnung kriegen. Aber das heißt nicht in diesem Text. Denn Jesaja steht vor dieser, vor seinem Gott und sagt, weh mir, ich bin verloren. Wer den Propheten Jesaja kennt, dann weiß, dass das eins der häufigen Worte ist, wehe. Das fängt schon im ersten Kapitel an und geht schon die ersten fünf Kapitel, heißt es immer, wehe euch, wehe euch, wehe euch, spricht im Namen Gottes aus. Und im sechsten sagt auf einmal, wehe mir. Auf einmal war ihm der König und die politische Situation egal. Der Zustand der Gemeinde lugte auch in den Hintergrund. Und alle seine Wünsche und alles, was man so vorhat und was man noch gerne machen möchte, was man eigentlich sich vornimmt, ja, wenn ich, das müsste ich Gott mal sagen, wenn ich ihn sehe, oder? Da würde ich ihn mal fragen. Und das sagen wir Frommen ja oft, wenn ich mal bei Jesus bin, dann frage ich ihn mal, warum das und das war. Aber Jesaja fiel mir keine Fragen mehr ein. Ganz anderes Gottesbild, als wir manchmal so glauben, dass wir so sagen, wir unterhalten uns jetzt mal irgendwie so. Ihm fällt gar nichts mehr ein, als Gott ihm begegnet, außer wehe mir. Und er erkennt, dass er genauso ist vom Herzen wie die anderen Menschen. Wehe mir, denn ich bin ein Mann unreiner Lippen inmitten eines Volkes unreiner Lippen. Also ich bin auf Deutsch genau wie die anderen. Die Sündhaftigkeit der anderen, die mich doch oftmals nervt und die ihn vielleicht auch als fromm manchmal empört hat, steckte genauso in seinem Herzen. Er war genauso fähig zu sündigen. Die Wurzel war genauso da. Wo Paulus dann später sagt, dass der Leib der Sünde, der ist existent. Wir wissen nicht viel über ihn, wie was vorher war, aber er merkt, ich bin verloren. Und hier finden wir den Gott des Lebens und der ganze Tempel erschallt von den Rufen, heilig, heilig ist Gott. Und Jesaja sagt, ich sterbe. Was er sagt, ist eigentlich ein ganz anderes Lied. Er sagt, ich sterbe. Ich bin dabei zu sterben, das halte ich nicht aus. Das wiederholt sich, das ist keine alttestamentliche Geschichte, wo wir sagen, ja gut, das ist Altes Testament und Tempel und 2700 Jahre, noch ein bisschen was her. Dasselbe finden wir bei Petrus auch. Petrus, als ihm einmal die Heiligkeit, die Gottes Jesu ein bisschen bewusst wird, sagt zu Jesus, geh weg von mir. Er, der Jesus nachfolgt, sagt zu Jesus, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch, das funktioniert nicht. Oder Johannes, der Apostel Johannes, von dem wir lesen, dass er menschlich sehr nah war an Jesus. Da heißt es, der ruhte an Jesu Brust, die mochten sich, die waren gut beieinander. Ne? Der begegnet in Offenbarung 1 den Auferstandenen Jesus und fällt um wie tot. Also die Herrlichkeit Jesu sah, die Göttlichkeit Jesu, fällt er um wie tot. Da muss ein Engel kommen und ihn aufrichten, dass es überhaupt weitergeht im Leben. Aber bevor Jesaja in der Lage war, zu seinem Volk ernsthaft zu reden, ernsthaft was zu bewegen, ja, passierte eben genau diese Eigenartigkeit. Das Neue Testament spricht davon, wir müssen sterben, oder? Und ich vermute, dass ihr alle, ihr seid ja fast alle aktiv hier, oder wahrscheinlich ziemlich alle aktiv, auch euer Dienst in der Gemeinde beinhaltet eins, sterben. Jetzt nicht hier wie Jesaja mit der Menge der Sünde, aber man wird doch auch mit denen konfrontiert. Du machst irgendwas schön, die einen sehen es nicht, die anderen meckern. Du machst was immer und einmal hast du es vergessen. Über das Vergessen reden alle, ist doch klar, oder? Es gibt so einen Dienst in der Gemeinde, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, der fällt nur auf, wenn er mal ausfällt. Das ist Putzen zum Beispiel, oder? Also keiner sagt, oh toll, hier, also das ist ja gewaltig sauber heute hier, sondern aber wehe, dem ist mal irgendwie schiefgegangen, da liegt ja immer noch das von dem letzten Mittwoch, das geht aber nicht. Also wer war denn da dran? Also doch, solche Gedanken kommen bei mir und ich war früher mal in einer größeren Gemeinde und das war das Gefühl, der Chor der Aufgeregtheiten war doch interessant. Und so gehört zu jedem Dienst auch ein Stückchen sterben, weil ich mich frage, will ich das? Du hast mir erzählt, du warst in Sachsen gerade. Als sie den letzten sächsischen König abgesetzt haben, gerade Revolution, dann haben sie gedacht, hier, wir machen jetzt Demokratie, 1918, glaube ich, in den Dreh rum. Dann sagt im schönsten Sächsisch, ich sage es jetzt nicht, das versteht hier keiner, dann macht doch euren Dreck alleine. Er sagt, regiert ihr doch. Wenn ihr wüsstet, wie viel Arbeit das macht, viel Spaß beim Regieren, ist viel Arbeit. Und das ist manchmal auch meine Reaktion, vielleicht auch deine manchmal, wenn das Echo so anders ist, als wir gedacht haben, denken wir, nö, mache ich nicht. Aber die Grundlage des Dienstes, alles, was ihr tut in Worten und Werken, das tut der Gemeinde nein. Den Leuten, die du liebst, nicht mal das. Das war ja wenigstens noch eine Motivation, oder? Also allen, die man mag, tue ich alles, was ich gerne mache. Und auch das, was ich nicht so gerne mag, sondern Jesus. Und das ist die Frage. Wenn wir dann merken, jetzt bin ich ganz schön angepiekst, ich sage es mal vornehm hier in den heiligen Hallen, ich bin ganz schön angegriffen, besinne ich mich, dass ich für Jesus getan habe, oder reagiere ich nur sauer? So ging es da ja auch. Er musste erkennen, in seinem Herzen, da ist er nicht anders als die anderen. Manchmal lässt es Gott zu, dass man sich genial blamiert, natürlich wenn alle da sind. Ich meine, wenn die anderen nicht da sind, ist das ja alles kein Problem. Aber wenn die anderen dabei sind, die Frage ist, aber wollten wir es nicht für Jesus tun? Wenn man so lange zusammen ist wie ihr, dann lernt man auch die Sündhaftigkeiten der anderen kennen. So jetzt nicht, vielleicht nicht die großen Knaller, aber das eine oder andere fällt einem schon auf. Wir haben heute Morgen gehört aus Galaterbrief, was da Sünde ist. Und dann kommt leider diese Überschrift, wenn man die mal wegnimmt, heißt der nächste Vers, einer trage die Last des anderen. Auch das gehört dazu, dass wir die Schwachheiten der Geschwister tragen. Und bevor Jesaja hier im Namen Gottes weiterreden konnte und dem Volk sagen konnte, was ist, musste er erst mal erkennen, hätte auch ich sein können. Wäre mir nicht anders gelaufen. Vielleicht ein bisschen verschieden, so vom Temperament, ein bisschen verschieden vom Charakter. Aber sonst nicht. Sonst ist genau das Gleiche. Und so muss Jesaja, anstatt belohnt zu werden, war er nun eigentlich auf dem richtigen Weg. Er steht vor Gott und ist der Mann, der sagt, wow, ne? Möchte ich auch mal machen. Ich hätte mich wahrscheinlich mit Freunden getroffen. Oder ich hätte telefoniert und mit dem hast du schon gehört und hier und ein bisschen WhatsApp noch zwischendrin und dann nochmal mit einem Auge nochmal den Newsletter lesen, was die gerade Neues berichten. Also das, und der Jesaja macht so viel besser und dann erlebt er, ja nein, er muss sterben in diesem Dienst. Damit ihm klar wird, die Gnade Gottes ist für alle gleich. Die Liebe Gottes ist für alle gleich. Das kann man alles wissen, das kann man in der Bibelstunde schön auswendig lernen. Gut, wenn man es weiß. Besser, wenn man es weiß, wo es steht. Aber wenn man es dann anfängt zu leben, dann wird es spannend. Also der Prediger sagte mal, man kann so lange gut über Vergebung reden, bis man es tun muss. Und ich kann nicht bezeugen, es redet sich besser von hier vorne über Vergebung, als wirklich selber zu vergeben. Also dann, wenn es richtig wehgetan hat. Nicht dann, wenn es egal ist. Und er hat das Gefühl, ich halte das nicht aus. Und ich bin Gott begegnet, aber ich bin seiner nicht würdig. Und dann kommt auf einmal, finden wir hier bei Jesaja 6 schon Evangelium. Gott selber hat vorgesorgt für seine Sünde. Er hat gar nichts gemacht. Jesaja ist da und ist über sich selber erschrocken. Sagen wir mal vorsichtig, über sich selber entsetzt. Und es gibt Momente, wo man im Leben über sich selber entsetzt ist. Aber aus Gottes Gnade kommt dieser Engel mit dieser Kohle vom Altar und sagt, deine Schuld, und berührt seine Lippen. Das ist ein schönes Bild, das heißt, so werden die Lippen gereinigt. Erst was Vergebung heißt es und Reinigung. Nicht nur, dass es nicht mehr angerechnet wird, es gehört auch nicht mehr zu dir. Ist das nicht schön? Da bleibt nichts mehr übrig. Also wenn ich bin so Spezialist, bei Kaffeetafeln irgendwas zu kleckern. Manchmal sage ich schon bei Familienrunden, sage ich, es dürft ihr auch alle, Opa hat schon angefangen, den Kaffee zu vergießen oder irgendwas, ein bisschen Bratensoße irgendwie zu kleckern oder so. Und da sagt meine Frau, naja, macht nichts, kommt sowieso in die Wäsche, ja, aber soll es auch weiter sagen, ne? Das kann sie nicht weiter sagen. Aber okay, sie meint es auch so, ist nicht so schlimm. Aber solange diese Feier ist, ist der Fleck noch da, oder? Manchmal schiebt man dann so ein bisschen das Wette drauf oder den Teller beiseite. Kennt ihr sowas im Gasthaus? Da versucht man so ein bisschen so, das so zu schieben, dass es, wenn der Wirt, dass wenn der, so mit der Kellner oder der Wirt kommt, dass es nicht ganz so peinlich ist, dass man da schon wieder mit einem Rotkraut rumgesaut hat oder so. Aber hier bei Gott geht es viel weiter. Gott vergibt nicht nur und sagt, komm, ich kümmere mich drum. Er reinigt es komplett. Da ist nichts mehr zu finden von dem, was Sünde ist vor Gott. Ich finde das herrlich. Vergebung und Reinigung. Und deswegen lässt Gott das zu, deswegen konfrontiert ihn Gott hier selber, werden wir auch von Jesus immer wieder mit uns selber konfrontiert, dass wir in Vergebung und Reinigung leben. Wir brauchen das. Jesus nimmt das immer auf in der Fußwaschung und sagt, ja, also alles, ihr seid ja rein, aber die Füße, die liefen ja barfuß meistens. Oder wenn wir Sandalen, ich meine so über so Wege, wo alles lang lief. Ich meine, das will ich jetzt nicht näher aufführen, aber an diesen Wegen, auf diesen Straßen lief das Vieh, da lief alles, was es gab. Und wenn du da barfuß unterwegs warst, oder von mir aus auch mit Sandalen einverstanden, aber das war trotzdem, bevor man sich zu Tische legte, war es vielleicht doch ratsam, sich die Füße zu waschen. Und dieses Bild gilt auch für uns. Auch wir sind unterwegs in dieser Welt und die Dinge, mit denen wir konfrontiert werden und unser eigenes Herz führen dazu, dass es immer wieder Dinge gibt, wo wir Reinigung brauchen. Wir brauchen diese Zeit vor Gott. Lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Da steht nicht da zum Thron von irgendwas und von gewaltigen Dingen. Das ist alles nicht die Sache. Ob Gott was Kleines oder was Großes von dir will, ist völlig egal. Weil am Ende wird nach Treue beurteilt, sagt die Bibel. Warst du in dem treu, was du tun sollst? Manche Leute träumen, ich verstehe das ja, auf dem Sofa Sonntagnachmittag und träumen, was wäre, wenn hier 120 Leute wären, was sie dann machen würden. Ne? Aber wir sind keine 120 Leute heute Morgen. Und man kann das wohl träumen, aber man kann auch dranbleiben an dem, was Gott jetzt will. Jesaja wird dann auf einmal gefragt, ja wen, oder auf einmal steht die Frage im Raum, wen sollen wir senden? Wen können wir senden? Und das Erstaunliche ist, dass Jesaja nicht antwortet, ohne zu wissen, um was es geht. Interessant, oder? Ich werde ja wenigstens gefragt vorher, zu was? Und Jesaja fiel noch all die Ausreden nicht mehr ein. Also von Mose, der nicht reden konnte, und von Jeremia, der zu jung war. Und also die ganzen oder bei Jonah, der sagte, das ist das falsche Volk, mit dem wir die nichts zu tun haben. Die hatten ja alle ihre Argumente, warum sie was nicht wollten. Aber nach dieser Gottesbegegnung meldet sich Jesaja und sagt, ich bin bereit für dich zu gehen. Und Gott hat keinen einfachen Auftrag für ihn. Er sagt ihm, du sollst losgehen und den Menschen meine Botschaft bringen. Aber der größte Teil wird nicht hören. Es ist eine Zeit der Verstockung, sagt hier, heißt es hier bei Jesaja. Das heißt nicht, dass wir die heute auch haben, aber es gibt Zeiten, wo es nicht, wo Menschen erst merken müssen, dass sie wirklich Gott brauchen und dass Gott nicht bloß der Schlag Obers auf dem guten Kaffee obendrauf ist, so als damit es besser rutscht im Leben. Damit natürlich den Segen des Lebens leichter wird. Sonst geht es um Vergebung, es geht um Schuld, um Sünde. Deswegen sagt Gott, ja, die werden nicht hören, aber ein Überrest wird bleiben. Ich weiß nicht, wie Jesaja sich gefühlt hat im restlichen Leben, aber stellt ihr vor, Jesaja hätte diesen Job nicht getan. Die schöne Weihnachtspredigt, ein Kind ist uns geboren. Wäre weggefallen, oder? Friedefürst, wunderbar, starker Held. War Jesaja. Wir hätten auch keine Erklärung vom, oder wenig Erklärung vom Alten Testament über das Leiden des Gottesknechtes. Wir dachten, er ist von Gott geschlagen. Wir hätten nur die Herrlichkeitsseite gesehen und hätten gesagt, ja, alles, was glänzt, ist gut. Muss nur glänzen. Und auch zu sehen, nein, das kann ganz anders gehen bei Gott. Und das, also Jesaja hat viel mehr bewirkt, als er damals ahnen konnte. Aber es fing an damit, dass er sich Zeit nahm, vor Gott zu stehen. Und dann, als er es getan hatte, bereit war, sich senden zu lassen. Zu wem? Zu seinem Volk. Zu den seinen Nächsten. Die, die genauso waren wie er. Der einzige Unterschied war, er hatte Reinigung und Vergebung geschenkt bekommen. Mehr Unterschied war da nicht. Vom Thron Gottes selber aus kam die Gnade und reinigte ihn und vergab ihm. Und jetzt mussten die anderen auch hören, das gibt es auch für dich. Aber es fängt immer mit diesem einfachen, einem Todesjahr des Königs Josia ein, inmitten dieser turbulenten Zeiten. Er steht vor Gott. Er nimmt sich Zeit, vor Gott zu stehen. Und ich glaube, diese Herausforderung, die ist nicht einfach. Weil wir sind beschäftigt und wir sind mit so viel abgelenkt und von so vielen, ja auch auf einen gewissen Erfolg getrimmt. Wir glauben, wenn wir das tun, muss dann gleich was bei rauskommen. Und mir geht es gar nicht darum. Mir geht es darum, Gott zu begegnen und dass er in das Herz des Jesaja hineinspricht über sein Leben. Dass Gott hineinspricht in Jesajas Leben über das Leben des Volkes. Dass Gott in das Herzen des Jesaja hineinreden kann über die Gemeinde. Und all die anderen Dinge, die da noch kommen. Es ging nicht darum, dass das irgendwie ein Schlüssel zum Erfolg war, aber es war der Schlüssel für sein Leben. Und ich glaube, das sollten wir annehmen, dass wir auch immer wieder uns die Zeit nehmen, alleine oder gemeinsam vor Gott zu stehen. Auch wenn manche Begegnung nicht nur schön ist, aber sie ist heilsam. Aber diese Frau, die begeistert ins Dorf rennt und sagt, Jesus hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Das ist ein bisschen eines der verrücktesten Sätze im Neuen Testament. Da ruft jemand begeistert, der weiß jeden Scheiß, den ich gemacht habe. Da muss ich so viel Liebe drin gesehen haben, sonst machst du das nicht. Aber der hat Jesus verkündigt. Das war die Reaktion. Ne? Die Reaktion auf dieses erstaunliche Erlebnis. Und das finden wir bei vielen. Ne? Zachäus auf dem Baum. Ich könnte so viele aufzählen, ihr kennt die meisten. Brauche ich jetzt nicht machen. Aber die Aufforderung des Hebräerbriefs, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade und Recht, dass wir rechtzeitig Hilfe empfangen, ist eine entscheidende Sache. Und wir sind es uns schuldig, unserem eigenen Leben. Aber wir sind es auch der Gemeinde schuldig, dass Gott uns benutzen kann. Und wir sind es unserem Nächsten schuldig, dass Gott uns auch da senden kann. Nicht, dass wir loslaufen müssen wie die Wilden. Aber wenn Gottes Frage am Ende steht, wen kann ich senden, wohin, dass wir auch deine Antwort finden. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für diesen Text und wir danken dir, dass du das Wunder tust, dass so alte Texte, die uns noch ziemlich bekannt vorkommen, manchmal auch noch, dass sie immer wieder neu lebendig werden können. Und dass du durch deinen Geist in unser Herz hineinredest und wir bitten dich, Herr, dass du uns zeigst, wie wir das machen können. Jedem Einzelnen, wie er das in seinem Alltag einfügen kann, wie er das umsetzen kann, wie das gelingen kann, dass wir vor Gott stehen. Herr, wir brauchen selbst dazu deine Hilfe. Wir haben so unsere Ideen, aber die klappen nicht alle. Herr, sei du auch darin unser gute Hirte, dass du uns zeigst, wie wir dir begegnen können. Dass du uns hilfst, dass wir unseren Tag so takten, dass wir wirklich etwas von dir mitnehmen. Dass wir nicht in der Enttäuschung stehen bleiben über uns, dass wir nicht in der Enttäuschung stehen bleiben über unsere Geschwister, dass wir nicht in der Enttäuschung stehen bleiben über unseren Volk, über unser Land, sondern Herr, wir möchten gern in deinem Auftrag unterwegs sein, so wie du es uns gibst, so wie du uns sendest. Amen.